Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Nils lernt eine weitere Landschaft seiner Heimat kennen, Medelpad, und vergleicht die mühsame Waldernte, die Holzwirtschaft, mit der fröhlichen Kornernte zu Hause. Es ist Freitag, der 17. Juni. Am nächsten Morgen waren der Adler und Nils Holgersson in aller Frühe unterwegs und Gorko hoffte, dass er an diesem Tag weit nach Västerbotten hinaufkommen würde. Aber da geschah es, dass er den Jungen zu sich selbst sagen hörte, in so einem Land wie dies, über das er nun hinfliege, müsse es doch für Menschen unmöglich sein zu leben. Das Land, das unter ihnen lag, war das südliche Medelpad, und sie sah nicht das geringste weiter als wilde Wälder. Sobald aber der Adler hörte, was Nil sagte, rief er sofort, »Hier oben ist der Wald, die Äcker.« Der Junge dachte darüber nach, welch großer Unterschied doch zwischen den hellen, gelben Roggenfeldern mit ihren weichen Halmen, die im Sommer in die Höhe schossen, und dem dunklen Nadelwald mit den harten Stämmen, die Jahre brauchten, ehe sie zur Ernte reifte. Der muss eine gute Geduld haben, der sein Auskommen von so einem Acker haben will, sagte er. Mehr wurde nicht gesprochen, bis sie an einen Ort kamen, wo der Wald gefällt und die Erde nur mit Baumstümpfen und abgehauenen Zweigen bedeckt war. Als sie über dieses Stoppelfeld hinflogen, hörte der Adler den Jungen zu sich selbst sagen, das sei doch eine schrecklich hässliche und armselige Gegend. »Das ist ein Acker, der im Winter gemäht wurde«, rief der Adler sofort. Der Junge dachte daran, wie die Schnitter in seiner Heimat an den schönen, hellen Sommermorgen mit ihren Mähmaschinen hinausfuhren und in ganz kurzer Zeit ein Feld mähten. Aber der Waldacker wurde im Winter gemäht, wenn der Schnee den Erdboden hochbedeckte und die Kälte am strengsten war. Da zogen die Holzfäller in das Ödland hinaus. Es war ein hartes Stück Arbeit, nur einen einzigen Baum zu fällen, und um eine Waldstrecke so groß wie diese zu fällen, mussten sie sicher mehrere Wochen draußen im Walde gelegen haben. »Es müssen tüchtige Leute sein, die einen solchen Acker mähen können«, sagte er. Nachdem der Adler ein paar Flügelschläge gemacht hatte, gewahrten sie eine kleine Hütte, die am Rande des gefällten Waldes lag. Sie war aus groben, unbehauenen Baumstämmen gebaut, hatte keine Fenster und als Tür nur ein paar lose Bretter. Das Dach war mit Baumrinde und Zweigen gedeckt gewesen, aber jetzt war es eingefallen, so dass der Junge sehen konnte, dass drinnen in der Hütte nur ein paar große Steine waren, die als Herd gedient hatten, und einige breite hölzerne Bänke. Als sie über die Hütte hinflogen, hörte der Adler den Jungen sich darüber wundern, wer wohl in einer so elenden Hütte gewohnt haben könne. »Die Schnitter, die den Waldacker gemäht haben, die haben hier gewohnt«, rief der Adler sogleich. Und der Junge dachte daran, wie die Schnitter daheim in seiner Gegend am Abend fröhlich und vergnügt von der Arbeit heimkehrten und wie ihnen das Beste aufgetischt wurde, was seine Mutter in der Speisekammer hatte. Hier mussten sie sich nach der harten Arbeit in einer Hütte zur Ruhe legen, die schlechter war als ein Schuppen. Und was sie hier zu essen bekamen, das konnte er wirklich nicht begreifen. »Ich fürchte, für diese Schnitter werden keine Erntefeste gefeiert«, sagte er. Etwas weiterhin sahen sie unter sich einen schrecklich schlechten Weg, der sich durch den Wald schlängelte. Er war schmal und schief, uneben und winkelig, steinig und voller Löcher und an mehreren Stellen von Bächen durchschnitten. Als sie über den Waldweg hinflogen, hörte der Adler, dass sich der Junge darüber wunderte, was wohl auf einem solchen Weg gefahren sein könnte. »Auf diesem Weg ist die Ernte in die Schober gefahren«, sagte der Adler. Wieder konnte der Junge nicht umhin daran denken, welch munteres Leben es daheim war, wenn die großen, mit zwei starken Pferden bestandenen Erntewagen das Korn vom Felde nach Hause brachten. Der Knecht, der fuhr, saß kerzengerade oben auf dem Fuder, die Pferde warfen sich stolz in die Brust, und die Kinder, die die Erlaubnis bekommen hatten, auf das Fuder hinaufzuklettern, saßen oben und schrien laut, halb fröhlich, halb ängstlich. Hier aber wurden schwere Baumstämme auf steilen Hügeln hinauf und hinunter gefahren. Die Pferde mussten sich wie gerädert fühlen, und der Kutscher war gewiss manches Mal in heller Verzweiflung. »Ich fürchte, man hört nicht viel muntere Reden hier auf diesem Weg«, sagte der Junge. Der Adler schwang sich mit mächtigen Flügelschlägen durch die Luft, und nach einer Weile langten sie am Ufer eines Elfs an. Hier sahen sie einen Platz, der ganz mit Spänen, Holzstücken und Baumrinde bedeckt war. Der Adler hörte, wie sich der Junge darüber wunderte, dass es dort unten so unordentlich aussah. »Hier hat die Ernte in Schobern gestanden«, rief der Adler. Der Junge dachte daran, wie die Kornschober daheim in seiner Gegend dicht neben den Höfen errichtet wurden, als seien sie ihre beste Zier. Hier fuhr man die Ernte an ein einsames Flussufer hinab und ließ sie da liegen. »Ich möchte wohl wissen, ob hier wohl jemand in die Wildnis herauskommt und seine Schober zählt und sie mit denen des Nachbars vergleicht.« Nach einer Weile kamen sie an den großen Elf Njungan, der in einem breiten Tal floss, und mit einem Schlag war alles so verwandelt, dass man hätte glauben können, sie seien in ein anderes Land gekommen. Der Nadelwald war auf den steilen Hängen oberhalb des Tales zurückgelassen, und die Abhänge waren mit weißstämmigen Birken und mit Pappeln bewachsen. Das Tal war so breit, dass sich der Elf an vielen Stellen zu einem See erweitern konnte. Die Ufer waren mit großen, stattlichen Höfen dicht bebaut. Als sie über das Tal hinflogen, hörte der Adler, wie sich der Junge darüber wunderte, dass die Wiesen und Felder, die da lagen, für eine so große Bevölkerung ausreichen konnten. »Hier wohnen die Schnitter, die den Waldacker mähen«, sagte der Adler. Der Junge dachte an die niedrigen Häuser und die eng zusammengebaute Höfe in Schonen. Hier wohnten die Bauern gleichsam auf Herrenhöfen. »Es scheint, als lohne sich die Arbeit im Walde gut«, sagte er. Der Adler hatte beabsichtigt, nordwärts quer über den Njungan zu fliegen. Aber als er eine Strecke über den Elf hinausgekommen war, hörte er, wie sich der Junge darüber wunderte, wer sich wohl der gefällten Baumstämme annehme, nachdem sie am Ufer in Schobern aufgerichtet waren. Da machte Korgo kehrt und flog in östlicher Richtung den Fluss hinab. »Der Elf nimmt sich der Baumstämme an und führt sie nach der Mühle hinab«, sagte er. Der Junge dachte daran, wie sorgfältig man daheim Acht gab, dass auch nicht ein Korn verloren ging. Hier kamen nun die in großen Mengen gefällten Baumstämme den Elf hinabgeschwommen, ohne dass jemand für sie sorgte. Er war überzeugt, dass nicht mehr als die Hälfte davon anlangte, wohin sie sollten. Einige schwammen mitten in der Sturmfurche, und für die ging es ganz leicht. Aber da waren andere, die am Ufer entlang trieben, und die stießen gegen Landzungen an, oder sie blieben in dem stehenden Wasser der Buchten liegen. In den Seen sammelten sich die Baumstämme zu solchen Mengen, dass sie die ganze Oberfläche bedeckten. Es sah so aus, als könnten sie da liegen und sich ausruhen, solange sie wollten. An den Brücken stauten sie sich zuweilen, und in den Wasserfällen konnte es wohl geschehen, dass sie mitten durchbrachen. In den Gießbächen gerieten sie zwischen den Steinen in die Klemme und türmten sich zu hohen, wackelnden Stapeln auf. »Ich möchte wohl wissen, wie lang diese Ernte gebraucht, bis sie zur Mühle kommt«, sagte der Junge. Der Adler flog langsam den Ljungan entlang. An vielen Stellen ruhte er auf den Flügeln, damit der Junge Zeit hatte zu sehen, wie die Erntearbeit hierzulande vor sich ging. Als sie eine Strecke geflogen waren, kamen sie an einen Platz, wo die Flöße arbeiteten. Und der Adler hörte den Jungen zu sich selbst sagen, was das wohl für Leute seien, die dort am Ufer entlang liefen? »Die Sorgen für das Getreide, das unterwegs aufgehalten ist«, zerrief der Adler. Der Junge dachte daran, wie ruhig und still die Leute ihr Korn daheim zur Mühle fuhren. Hier mussten die Männer mit langen Bootshanken in den Händen am Ufer entlang laufen, und nur mit Not und Mühe brachten sie die Baumstämme wieder flott. Sie warteten ins Wasser hinaus, sie wurden von Kopf zu Fuß nass, sie sprangen von Stein zu Stein weit in die Gießbäche hinein, sie spazierten auf den schaukelnden Baumstämmen so ruhig umher, als bewegten sie sich auf ebener Erde. Es waren kühne und umsichtige Männer. »Wenn ich dies sehe, muss ich an die Schmiede im Bergwerksdistrikt denken, die mit dem Feuer umgingen, als könnte es nicht den geringsten Schaden anrichten«, sagte der Junge. »Diese Flöße spielen mit dem Wasser, als seien sie Herren darüber. Es sieht so aus, als hätten sie es unterjocht, so dass es ihnen nichts mehr anzuhaben wagt.« Nach einer Weile hatten sie sich der Mündung des Elfs genähert, und vor ihnen lag der Botnische Meerbusen. Gorgo flog jedoch nicht geradeaus, sondern in nördlicher Richtung, am Ufer entlang. Er war noch nicht weit geflogen, als sie unter sich ein Sägewerk sahen, das so groß war wie eine kleine Stadt. Während der Adler darüber hin und her schwebte, hörte er den Jungen zu sich selbst sagen, dass das ein großer und richtiger Ort sei. »Hier siehst du die große Sägemühle, die Svartrik heißt«, sagte der Adler. Nils Holgersen dachte an die Windmühlen in seiner Heimat, die so friedlich mitten im Grünen lagen und ihre Flügel ganz langsam bewegten. Diese Mühle, wo die Waldernte gemahlen werden sollten, lag dicht am Ufer. Auf dem See davor schwammen eine Menge Baumstämme, die einer nach dem anderen mit eisernen Ketten eine schräge Brücke hinauf und in ein Haus geschleppt wurden, das einer großen Scheune glich. Was da drinnen mit ihnen geschah, konnte Nils nicht sehen, aber er hörte ein lautes Klappern und Bullern, und auf der anderen Seite des Hauses kamen kleine, mit weißen Brettern hochbeladene Wagen herausgerollt. Diese Wagen liefen auf blanken Schienen nach dem Zimmerplatz, wo die Bretter zu Stapeln aufgeschichtet wurden, die Straßen bildeten, sowie die Häuser in einer Stadt. An einer Stelle wurden neue Stapel gebaut, an einer anderen wurden die alten heruntergerissen und die Bretter an Bord von ein paar großen Schiffen geschafft, die da lagen und auf Ladung warteten. Es wimmelte hier von Arbeitern, und hinter dem Zimmerplatz lagen die Häuser, in denen sie wohnten. »Hier wird ja so gearbeitet, dass der ganze Wald in Medelpad schließlich zersägt werden wird«, sagte der Junge. Der Adler bewegte die Flügel ein wenig, und bald sahen sie ein neues großes Sägewerk, das mit Sägemühle und Zimmerplatz, Hafenmole und Arbeiterwohnungen dem ersten ganz ähnlich war. Hier siehst du noch eine von den großen Mühlen. Sie heißt Kubikenburg, sagte der Adler. Ich sehe, der Wald gibt mehr Ertrag, als ich mir vorstellen konnte, sagte Nils. Aber mehr Holzmühlen gibt es doch wohl nicht. Der Adler bewegte leise die Flügel und flog an ein paar Sägewerken vorbei, bis sie an eine große Stadt gelangten. Und als der Adler hörte, wie sich der Junge darüber wunderte, was das wohl für eine Stadt sein könnte, rief er ihm zu. Das ist Sundsvall. Das ist der Hauptplatz des Bezirks. Der Junge dachte an die Städte unten in Schonen, die so alt und ernsthaft und grau aussahen. Hier oben, in dem kalten Norden, lag Sundsvall ganz drinnen in einer schönen Bucht und sah so lustig und strahlend aus. Es lag etwas weit Vergnüglicheres über dieser Stadt, wenn man sie von oben ansah, denn in der Mitte ragte eine Gruppe hoher steinerner Häuser auf, so prächtig, dass sie kaum in Stockholm ihresgleichen haben konnten. Rings um die steinernen Häuser herum war ein leerer Raum, und dann kam ein Kranz von hölzernen, die so traulich und freundlich inmitten kleiner Gärten lagen, jedoch ganz genau zu wissen schienen, dass sie viel geringer waren als die steinernen Gebäude, so dass sie sich nicht in ihre Nähe hinwagen durften. »Das ist wohl eine reiche und mächtige Stadt«, sagte Nils. »Es ist doch nicht möglich, dass der magere Waldboden dies alles hervorgebracht haben kann.« Der Adler bewegte die Flügel und flog nach der Insel Alnö hinüber, die Sundsvall gerade gegenüber lag. Hier geriet der Junge ganz außer sich vor Verwunderung über all die Sägewerke, die dort am Ufer entlang lagen, eins neben dem anderen. Und drüben auf dem Festland lag auch Sägewerk neben Sägewerk, Zimmerplatz neben Zimmerplatz. Er zählte mindestens 40, aber er glaubte, dass es noch mehr seien. »Es ist doch sonderbar, dass es hier oben so aussehen kann«, sagte er. »So ein Leben und so eine Bewegung habe ich sonst nirgends auf der ganzen Reise gesehen. Unser Land ist doch ein wunderbares Land. Wohin ich auch komme, überall ist da etwas, wovon die Menschen leben können.«